Tessa May, ein Königreich aus Blut und Rache, Schabenkrone. Prolog. Sei stark, meine Tochter, sei stark und räche mich, kämpfe für unser Volk, für unsere Freiheit. Stell dich dem Wahnsinn und verzage nicht, denn schlussendlich wirst du siegen. Lass ihn niemals sehen, wie deine Hoffnung schwindet. Sieh es dir an, Callista. Ist dieser Anblick nicht herrlich? Wie der Pöbel vor Angst zittert und die Knie vor mir beugt? Wunderschön, Vater. Die Stimme der Prinzessin zitterte kaum merklich, während Soldaten ihre Mutter mit zwei dicken Eisenketten fesselten. Unentwegt sah Königin Fenja zu ihr auf, zärtlich und liebevoll, wie sie es immer gewesen war. Callista spürte noch den zarten Hauch der vollen Lippen auf ihrer Stirn zum abendlichen Kuss. Sie vernahm die Stimme der Königin, die von Fabelmärchen erzählte, eines dunkler als das andere. Callista hörte sie gern. Solange nur in den Geschichten Blut floss, war alles in Ordnung. Nun lechzte das Volk selbst nach Blut. Immer lauter schrien die Bewohner Dormientas, getrieben von der Angst, selbst an der Stelle der Königin zu enden, wenn der Herrscher mit ihrem Spektakel nicht zufrieden war. König Ignaz fackelte niemals lang und bestrafte selbst kleinste Vergehen hart. Callista wandte den Blick ab von den Lippen ihrer Mutter, die sie schon vor Jahren zu lesen gelernt hatte. Ihr Vater hörte zu viel, so hatten sie lernen müssen, im Stillen zu kommunizieren. Ihre Mutter drohte nun keine weitere Gefahr mehr als das Beil des Henkers, doch Königin Fenias Sorge galt dem Schutz der Prinzessin. Und so entwich ihren Lippen ein stummes Gebet, während nur Callista die tröstenden Worte verstand. »Sei stark, meine Tochter.« Das Mädchen krallte die Hände in sein blaues Kleid, bis die Knöchel sich weiß vom dunklen Stoff abhoben. Der Hochverräterin gebührte keine schwarze Trauerkleidung. Ebenso wenig würde ihre Mutter eine Beerdigung erhalten oder in die Familiengruft der Königsfamilie gebracht werden. Stattdessen würden ihre Überreste nach der Enthauptung eingeäschert und außerhalb der Schlossmauern auf den Feldern verstreut werden. Callista kannte diese Abläufe zu gut. Nie hätte sie jedoch erwartet, eines Tages ihre zarte, sanfte Mutter dort vor dem Holzblock knien zu sehen. Ihr Atem ging schneller, bildete kleine Wölkchen vor ihrer kalten Nase. Unter dem muffigen Pelzmantel war sie jedoch schweißgebadet. Gleich war es soweit und sie durfte den Blick nicht abwenden. Fenja hatte es ihr eingetrichtert. Bloß nicht den Blick abwenden, keine Schwäche zeigen. Mach ihn stolz, Callista, schütze dich und mach ihn stolz, bis die Zeit deiner Freiheit gekommen ist. Sie dachte an die Krone ihrer Mutter, die nun in einem Kästchen auf ihrem Nachtschrank stand, und sofort wurde ihr wärmer um das klamme Herz. Wenigstens eine Erinnerung an Fenja würde sie behalten dürfen, wenn schon alle Gemälde mit dem Antlitz der Königin auf Geheiß ihres Gatten verbrannt worden waren. Callista dachte an den beißenden Geruch von Farbe und Leinwänden auf dem Scheiterhaufen. Ein solcher würde auch auf das leblose Fleisch ihrer Mutter warten. Sie erinnerte sich an die wärmende Hitze der Flammen auf ihrer Haut und schloss die Augen. Gleich war es vorbei. Wenige Minuten noch. Dann hatte sie es geschafft. Als die Menge immer lauter brüllte, schlug Callista die Augen auf. Ihr Vater hob die Hand, um das nach Blut geifernde Publikum zum Schweigen zu bringen. »Die Verhandlungen sind vorbei, die Richter haben gesprochen.« »Nein«, dachte Callista, »du hast gesprochen, du hast ihr Todesurteil besiegelt, du bist das Monster, Vater.« Diese Hochverräterin plante den Mord am Träger der Krone und so übergeben wir sie ihre gerechten Strafe, dem Tod. Die Menge schrie auf, jubelte ohrenbetäubend laut, als wollte sie diesen dunklen Tag mit den tausend Stimmen erhellen. Callista holte tief Luft, spürte die klirrende Kälte in ihrer Lunge. Hoffentlich werde ich nicht krank. Wer erzählt mir nun stundenlang Geschichten, wenn ich krank werde, dachte sie und schalt sich gleich darauf dafür, in einer solchen Situation an ihren eigenen Kummer zu denken. Vorsichtig beugte sie sich vor und suchte die Tribünen im Schlosshof mit ihrem Blick ab. Wo waren die Freunde ihrer Mutter, ihrer Familie? Wieso war keiner von ihnen gekommen, als Fenja ihre letzten Hilferufe ausgesandt hatte? Der Blick aus den grauen Augen ihrer Mutter traf auf ihren, die blassen Lippen verzog sie zu einem Lächeln. Callista erwiderte es nicht. Zu groß war die Furcht, ihr Vater würde die letzte Geste des Abschieds bemerken. »Sei stark, meine Tochter, sei stark und räche mir...« Das Sirren des Beils durchschnitt die stummen Worte. Mühelos durchtrennte die Klinge die ersten Schichten aus Haut und Fleisch. Sie traf auf Knochen, zerschmetterte sie mit einem widerlichen Knirschen. Blut spritzte hoch, funkelte auf der Klinge und floss daran hinab. Die Menge verstummte für einen endlosen Moment, bevor das Freudengebrüll nur noch lauter von den steinernen Wänden des Hofs widerhallte. Callista wandte den Blick nicht ab. Ihr Magen rebellierte wie bei jeder Hinrichtung, die sie in den 8 Jahren ihres Lebens hatte ansehen müssen, doch sie wagte es nicht. Dabei hätte sie sich gerne vor der Gewalt abgeschirmt, wollte nicht länger mit ansehen, wie ihre Mutter mit jedem Schlag des Beils weiter von ihr getrennt wurde. Es gab kein Zurück mehr. So schloss sie den Schmerz weg, erlaubte sich keinen Zusammenbruch vor den Augen ihres Vaters und Volkes. Eine warme Hand drückte auf ihre Schulter nieder. Sie spürte, wie sie schwankte, wie ihr Blickfeld von dunklen Punkten durchzogen wurde, während der Kopf ihrer Mutter auf den blutüberzogenen Steinen aufschlug. »Nicht umkippen«, ermahnte sie sich, »sei stark, Callista.« »Du verstehst das doch, Tochter, nicht wahr?« Der feste Griff ihres Vaters schickte einen heftigen Schmerz durch ihre Schulter. »Hochverrat darf nicht ungesühnt bleiben, ich musste es tun.« »Ja, Vater«, erwiderte sie tonlos. Ihre Stimme brach nicht, zitterte nicht einmal. »Ich verstehe.« 1. Lang lebe die Verräterin. Laut hallten Callistas Schritte von den steinernen Wänden wider, doch das kümmerte sie nicht. Sie musste sich nicht anschleichen, ihr Weg lag klar und deutlich vor ihr. Sie war ihn schon 100 Male gegangen. Keine Angst verlangsamte ihre Schritte, die eher an den selbstbewussten Marsch von Soldaten erinnerten, als an die grazilen Bewegungen, die ihre Tanzlehrer stets von ihr verlangten. Sie schnaubte, als wäre sie jemals grazil gewesen, wenn es nicht nötig war. Sie war die Prinzessin, ihre Schritte sollten gehört werden, jeder in diesen verdammten Mauern sollte vernehmen, wohin sie unterwegs war. Ihre 2 Leibwachten hielten Schritt, auch wenn sie betont hatte, dass sich Alexos und Mireille nicht einzumischen hatten. Das war ihr Triumph. Sie hatte jahrelang gewartet, um es endlich zu beenden. Sie spürte das Kribbeln der Vorfreude auf ihrer Haut, konnte den Sieg beinahe schon schmecken. Auf dem Schlosshof drangen Schreie zu ihr herauf. Wahrscheinlich wieder ein armer Bauer, der gefoltert wurde, weil er ein Lamm oder einen Sack Getreide zu wenig abgegeben hatte. Callista hatte gelernt, die Schreie auszublenden, ansonsten könnte sie in diesen Mauern nie zur Ruhe kommen. Doch das machte sie nicht erträglicher. Heute grub sich der Ton in ihr Herz hinein, unerträglich und schmerzhaft. Heute gelang es ihr nicht, das Leid ihres Volkes auszublenden. So viel Qual, so viele sinnlose Tode. Sie erinnerte sich kaum an die Zeit, in der es ruhig gewesen war, in der das Volk seinen Herrscher geliebt hatte. Die Liebe war mit ihrer Mutter gestorben, sollte sie in Frieden ruhen. Callista war auf dem Weg, sie zu rächen, wie sie es schon seit 11 Jahren vorhatte, seit dem Tag, als sie die Asche ihrer Mutter verstreut hatte und weinend zusammengebrochen war. Nur das höchste Ratsmitglied ihres Vaters hatte ihr an dem Tag die Hand gereicht. Heute würde die Zeit der Tyrannei endlich ein Ende nehmen. Die Menschen in diesem Reich würden wieder ruhig schlafen können, denn sie würde das Leiden beenden. Es hatte bereits zu lange angehalten und es brachte nichts mehr, nur Einzelnen zu helfen, wie sie es bisher versucht hatte. An diesem Tag würde sie alle befreien, die auf ihre Prinzessin zählten, wie sie es mit Minister Rasniak geplant hatte. Callista stieß die Flügeltüren zum Thronsaal auf. Wie immer schwebte eine seltsame Ruhe über dem Raum, dessen seitliche Wände vollkommen aus bunten Glasstaben bestanden. Das Licht der Sonne warf faszinierende Muster auf den glatten, weißen Steinboden. Als Kind hatte Callista hier ewig sitzen und den Farbspielen zusehen können. Doch das war vor langer Zeit gewesen, vor den wahnsinnigen Anwandlungen ihres Vaters, der ihr Leben in einen Albtraum verwandelt hatte. Vor Phenias Verrat, bevor Callista in ihrem goldenen Käfig Tag für Tag erstickt war. Jetzt hatte sie für das Farbenspiel der Nachmittagssonne keinen Blick übrig. Alexos schloss die Tür hinter ihr. Sie wusste, dass er sie diskret verriegelte, damit niemand sie störte. Mireille sah sich im Thronsaal um, der um diese Zeit beinahe ausgestorben vor ihr lag. Callista bemerkte aus den Augenwinkeln, wie Mireille die Fingerspitzen an den Dolch an ihrer Seite legte, doch ein leises Räuspern der Prinzessin reichte, um die Wächterin stillstehen zu lassen. Callista wandte den Blick ihrem Vater zu. Auf seinem üppig geschmückten Thron sah er verloren aus. Alt, schwach, verrückt. Allem Anschein nach hat er heute zumindest die Bediensteten rangelassen, die seine blutunterlaufenen Augen mit Salben und Tinkturen behandelt und die starken Ringe darunter mit Schminke bedeckt hatten. Gesünder sah der König trotzdem nicht aus. Callista war sich nicht sicher, ob ihr Vater je gesund gewesen war. Das Volk tuschelte, dass ihm der Thron die Eier vergiftet hatte. Dabei sollte der reiche Blumenschmuck überall dem Gold doch Fruchtbarkeit symbolisieren. Callista tuschelte nicht. Sie wagte es, das laut zu sagen. Nicht selten hatte sie sich von Gerald, dem Leibwächter ihres Vaters, dafür eine gefangen, aber es kümmerte sie nicht. Schon in dem Jahr vor dem Tod ihrer Mutter hatte er unter zunehmendem Verfolgungswahn gelitten und hinter jeder Ecke einen Angriff erwartet. Dabei wandte er als einziger übermäßige Gewalt an, wann auch immer es ihm gefiel. Mit der Zeit waren seine Foltermethoden grausamer geworden. Besonders schätzte er die Hetzjagden auf unschuldige Bauern, deren Steuerabgaben in seinen Augen nicht hoch genug waren. Von seinem Rat ließ er sich inzwischen nichts mehr sagen. Die adligen Berater hielten die Fäden des Königreichs im Geheimen zusammen, doch öffentlich war es allein König Ignaz, dem die Treue des Volkes gelten sollte. Jegliche Abweichung davon wurde mit dem Tode bestraft. Genau wie jeder Angriff auf ihn, sei er real oder nur seinem kranken Verstand entsprungen. Sie war der lebende Beweis dafür, dass der König keine Thronerben mehr zeugen konnte. Drei Frauen nach ihrer Mutter hatten es nicht geschafft, ihm einen Sohn zu schenken. Wäre einer bei seinen Aktivitäten rumgekommen, stünde Callista nicht im Thronsaal. Sie wäre längst unter der Erde. Ihr Vater verzog den bleichen Mund zu einem Grinsen, als er seine Tochter entdeckte. »War deine Jagd erfolgreich, Frettchen?« »Frettchen. Niemand außer ihm nannte sie ungestraft so. Nur aus dem Mund ihres Vaters duldete Callista die Beleidigung und auch von ihm widerwillig. Bisher hatte sie keine andere Wahl gehabt. Sie hätte es vorgezogen, ihn diskret bei einem Jagdunfall verschwinden zu lassen, sobald sich die Gelegenheit ergab. Seine neuesten Pläne würde sie jedoch nicht abwarten. Jetzt schloss sie die Hand um das gezackte Jagdmesser an ihrer Seite, das Messer ihrer Mutter. Sie ging die 30 langen Schritte bis zum Thron, kletterte die 10 Stufen hinauf und warf es ihrem Vater vor die Füße. »Dein Blutzoll!« Ihre Stimme klang hässlich kalt in den weiten Hallen nach. »Es waren 2 Kinder. Sie wollten deine räudige Töle nur mal ausführen, mit ihr spielen.« Die Augen ihres Vaters leuchteten auf. Er leckte sich die Lippen, als könnte er das Blut der Kinder schmecken, auf die er die Jagd angeordnet hatte. Callista hatte die 2 Belger in den Wald treiben und sie dort aus dem Weg räumen sollen. Wegen eines dämlichen, entlaufenen Hundes, der nicht einmal zu Schaden gekommen war. Aber Ignaz konnte nicht verkraften, dass jemand sein Eigentum kontrollierte, selbst wenn es sich nur um seinen Jagdhund handelte. Callistas Magen drehte sich um. Purer Hass fraß sich durch ihre Adern, aber sie zwang sich zur Ruhe. Sie würde ihren Moment bekommen. Sie musste lediglich ein wenig ausharren. »Hast du ihre Köpfe mitgebracht oder zumindest die Herzen?« Callista legte den Kopf schief und sah ihren Vater beherrscht an. Sie durfte nicht ausrasten, nicht zu viele Gefühle zeigen. Aber sich vorzustellen, wie sie die Hände um seinen Hals legte und zudrückte, war nicht verboten. Und wie gut es tat. »Nein, Vater«, Sie lächelte zuckersüß und spuckte ihm die Worte für die Füße. »Deine kranke Töle hat sie angefallen. Ich habe beide zu den Heilern gebracht und das Vieh zu den Köchen. Ich weiß, du magst dein Fleisch gerne frisch.« Seine Augen weiteten sich vor Entsetzen und Callista genoss den Schock darin, die Erkenntnis in seinem Blick, dass sie ihn hintergangen hatte, seinen Auftrag verdreht und gegen ihn gerichtet, sich seinem Befehl widersetzt hatte. Wie er das hasste. Und auch das tat gut. Sie konnte die Augenblicke zählen, bevor er aufsprang und sie aus seinen hervorquellenden Augen anfunkelte. »Ich sollte dich hängen lassen!« »Du kleiner Wurm, du Ungeziefer! Wie deine Mutter! Scher dich fort, Frettchen! Geh mir aus dem Blick!« »Nein, warte!« Sein Zorn verflog so schnell, wie er gekommen war. Callista unterdrückte ein Gähnen. Immer wieder dasselbe Spiel. Wie viele Schläge würde er ihr diesmal androhen? Wenn sie ehrlich war, kümmerte es sie nicht sonderlich. »Gerald, kümmere dich um sie. 5 Hiebe mit dem Gürtel. Und danach suchst du dir einen von denen aus.« Fahrig deutete er mit seiner knöchrigen Hand zu Callistas Leibwächtern. Alexos versteifte sich augenblicklich, doch Mireille zuckte nicht einmal mit dem kleinen Finger. Callista wunderte es nicht. Wäre Gerald wirklich dumm genug, sich Mireille auszusuchen, würde ihm der Schwanz fehlen, sobald er seine Rüstung ablegte. »O Vater!« Callista seufzte schwer und griff sich theatralisch ans Herz. »Oh, bitte tu das nicht! 5 Hiebe! Wie soll ich das nur ertragen? Ich könnte mir nie verzeihen, wenn ich Gerald dafür häuten müsste!« Sie genoss es, wie der bleiche Totenschädel vor ihr langsam eine puterrote Farbe annahm. Er war so einfach zu reizen. Wie hatte er überhaupt so lange König bleiben können?